Heute geht es um das Thema, sei ein Ermutiger. Und ich denke, es ist auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo es abends schnell dunkel wird, wo es kalt ist, wo wir ja auch uns gemütlich aufhalten in unseren vier Wänden, es ordentlich warm machen, eine wichtige Botschaft, dass wir in unserem Herzen auch ermutigt sind und die Dunkelheit uns nicht in eine Depression hineinbringt, sondern dass wir sagen, oh Herr, ich habe Zuversicht und ich habe Hoffnung, sie ist lebendig in mir. Du bist der Herr, der mich stärken will und ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Die Adventszeit ist eine Zeit, wo die Einsamkeit sich auch manchmal Raum bricht, aber wo unser Herr sagt, ich bin bei dir in besonderer Weise. Ich will uns ein Bibelwort lesen, wir können die Präsentation dazu schalten. Da lesen wir es auch und zwar aus dem Psalm 27, der Vers 14. Sei getrost und unverzagt und hoffe auf den Herrn. Oder hoffe des Herrn, so sagt es hier Luther. Sei getrost und unverzagt. Andere Übersetzungen sagen, sei stark und sei mutig. Sei also unerschrocken, ziehe Stärke an und sei unerschrocken. Ich denke, das ist ein Wort, was uns helfen will in unserem Alltag. Dort wollen wir Stärke anziehen. Unser Herr ist unsere Kraft und dort wollen wir mutig sein. Dreimal oder sogar viermal bekommt es ja der Josua zugesagt, in seiner großen Herausforderung das Land für Israel einzunehmen. Und ein Engel des Herrn kommt zu ihm und sagt es ihm, Mose spricht mit dem Josua darüber. Und immer wieder entdecken wir dieses Wort, diesen Zuspruch, Josua, sei stark und sei mutig. Einmal sagt es David zu dem Samuel, zu seinem Sohn Salomo, und er sagt, ich habe durch den Geist alles vorbereitet für den Tempelbau. Die Steine sind zugehauen, manche Geräte aus Gold, aus Bronze sind schon vorbereitet, alles ist gut gemacht und nun sei stark und mutig bis zur Vollendung des Tempels. Also er sollte in dieser ganzen Zeit mit aller Kraft und allem Mut das, was David durch den Geist vorbereitet hat, dann auch umsetzen. Nämlich den Tempel aufzurichten, sei stark und sei mutig, bis alle Arbeit für den Tempel vollendet wird. 1. Chroniker 28 lesen wir das. Und ich denke, dieses Wort Psalm 27 ist für uns auch ein Zuruf, Verantwortung zu übernehmen und gegenseitig uns Mut und Trost, Ermutigung zuzusprechen. Also, wir haben diese Aufgabe, diese Verantwortung, Psalm 27, Vers 14 umzusetzen in unserer Mitte. Und wir wissen aus 1. Korinther, dass Gott sich ja selbst auch vorstellt als ein Gott der Ermutigung, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Herausforderungen, in unserer Trauer, in dem, was uns überfallen kann, was uns auch niederschlagen will, wo uns vielleicht ein Knüppel zwischen die Beine geschoben wird und wir zum Stolpern kommen. Gott ist da, der sagt, steh wieder auf, lass dich trösten, ich bin der Gott, der dich begleitet. Also der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Dann wird es nochmal wiederholt, in all unserer Trübsal. Also wir dürfen diesen Trost unseres Vaters erwarten, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Ermutigung oder Entmutigung, Resignation, sie greifen ja unseren Glauben an und sie kann diese Resignation unseren Glauben zerstören. Und diese Gedanken aufzugeben, alles hinzuschmeißen, oder diese übermächtige Hoffnungsauswegslosigkeit, die uns ergreifen kann, dass wir plötzlich keine Perspektive mehr sehen, die kann uns regelrecht innerlich lahmlegen. Und wir wissen vielleicht, wie das so das Dunkle uns auch beschleichen kann. Und nun gilt es, diese giftigen Pfeile, die der Teufel da auch auf uns richten will, zu entmachten. Und Paulus sagt, da habt ihr den Schild des Glaubens, dass ihr diese Pfeile abfangen könnt. Glaube heißt, ich vertraue, ich nehme Mut, ich ziehe an, was du mir auch zur Verfügung stellst, an Waffenrüstung, an Stärke, an Kraft, um diese Pfeile auch auszulöschen. Wenn bei einem Fußballspiel, deshalb habe ich euch hier das Netz mit dem Fußball mitgebracht, wenn bei einem Fußballspiel der Gegner ein Tor schießt, dann kann das ganze Spiel kippen. Und die eigene Mannschaft ist wie gelähmt. Wenn dann die Moral oder auch der Mut der Mannschaft bricht, dann ist das Spiel verloren. Deshalb steht der Trainer dann an der Seite und da wird seiner Mannschaft zurufen, also Leute, jetzt strengt euch an, das eine Tor ist noch keine Katastrophe und ihr seid jetzt völlig wach und jetzt schießt ein Gegentor. Also, es ist so wichtig, dass wir gerade in dem Moment, wo diese Lähmung nach uns greifen will, dass wir uns ermutigen und uns nicht ihr ausliefern, dieser Lähmung, sondern dass wir dann vielleicht ins Gebet gehen und sagen, Herr, im Moment beschleicht mich solch ein ungutes Gefühl. Ja? Ich bin so niedergeschlagen, wo das auch immer herkommt, was das auch immer für Gedanken sind. Ich bringe sie zu dir. Ich bringe dir jetzt mein Herz. Ich schütte mein Herz vor dir aus. Es kann uns ja so ergehen, ähnlich wie so einer Fußballmannschaft, dass wir dann niedergedrückt sind. Manchmal sind es gar nicht die Umstände, sondern die Reaktion darauf, wie ich darauf reagiere, das ist also entscheidend. Das schlimmste Übel ist dasjenige, was wir uns einbilden. Was wir uns einbilden. Und wir müssen auf unsere Gedanken achten, dass wir sie, ja, dass wir ihnen nicht Raum geben, sondern dass wir sagen, jetzt will ich mal nachblättern. Wo hat Gott Trost für mich? Wo will er mich stärken? Entmutigung bedeutet nicht weit genug zu blicken, nicht wirklich auf den Herrn zu schauen, nicht hineinzugehen in den Zufluchtsort, in die Geborgenheit, die er geben will. Das sollten wir also wirklich beachten. Rechnet mit dem Herrn und sucht den Trost bei ihm. Sehr interessant, dass in Hebräer 3, Vers 12 steht, ermutigt euch gegenseitig, und jetzt kommt es, jeden Tag. Also es ist interessant, jeden Tag benötigen wir Ermutigung und dass wir uns gegenseitig auch ermutigen, ein Telefongespräch oder eine Karte, die wir uns sonntags zustecken, irgendwie dann auch ja, einen Gruß weiterzureichen, eine Ermutigung, damit niemand von euch ein hartes Herz bekommt. Entmutigung verhärtet uns, Entmutigung macht uns starr und macht uns vielleicht sogar bitter. Und davor sollen wir uns bewahren lassen. Manche Christen leben ja so nach dem Slogan, nichts gesagt ist genug ermutigt oder genug gelobt. Nein, wir wollen diese Kultur nicht. Ne? Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, wollen uns gegenseitig Gutes sein, sagen, sei ein Ermutiger. Gleich am Morgen. Wir haben unseren Ehepartner und es ist schön, wenn man dann nochmal kuschelt am Morgen oder sich einen Kuss gibt, herzlich begrüßt. Danke, Herr, dass mein Partner neben mir ist und dass wir gemeinsam jetzt diesen Tag beginnen können. Der erste Gedanke am Morgen sollte sein, Herr, danke, du bist da. Und wir wollen uns von dir trösten, ermutigen lassen für die Herausforderungen des Tages. Die können ja manchmal grau sein. Ne? Und es gibt Tage, vor denen wir uns wirklich grauen. Und wo wir sagen, Herr, heute besonders kommt es darauf an, dass ich durchkomme durch diesen Tag und dass du mich ermutigst. Wir wollen uns mal 6, 7 solche Ermutigungen anschauen, die wir besonders benötigen in den Herausforderungen unseres Alltags. Das Erste, du schaltest mal immer das Bild zu, auch wenn ich jetzt vergesse, dir das dir zu sagen. Erstens, du brauchst nicht entmutigt zu sein, auf der letzten Wegstrecke vor deinem Zieleinlauf, Ewigkeitssonntag. Ja? Also wir wissen, dass das Leben auf einen Punkt hinläuft, nämlich auf das Sterben, wenn der Herr nicht vorher kommt. Ja? Aber das ist eigentlich das Normale, dass unser Leben ein Ende findet und nun sollen wir auf der letzten Wegstrecke besondere Kühnheit haben. Wenn du gehst, dann gehe mit Kühnheit. Wenn du gehst, dann gehe mit Kühnheit. Denn wir haben als Christen dazu eine besondere Berechtigung. kühn zu sein. Wir schauen dann meistens so ein bisschen auf den Krankheitsverlauf. Und wir wissen auch von der Diagnose her, wie der Krankheitsverlauf sich entwickelt und wie das mit Schmerzen verbunden ist. Und dass wir also noch so und so viele Wochen oder Monate zu leben haben. Ja? Und das ist ja bei einer Krebsdiagnose schon auch erschreckend, was dann für Gedanken in uns ablaufen. Gehe mit Kühnheit. Es ist also interessant, dass Hebräer 2 uns dazu auch aufruft. Jesus hat durch sein Sterben den Teufel entmachtet, der die Macht über den Tod hat, und hat uns befreit von der Todesfurcht, die unser ganzes Leben lang uns versklaven will. Er hat uns befreit von der Todesfurcht. Ich denke, das ist etwas, was wir dann besonders brauchen, wenn wir wissen, es geht um die letzte Wegstrecke. Dass wir sagen, Herr, wenn du die Freiheit von Todesfurcht verheißen hast für mein Leben, dann möchte ich es erleben, wie du mich tröstest, wie du mich stärkst. So. Und wie mich jetzt nicht die Sorge und die Furcht aufzehrt, sondern du bist der Herr, der bei mir ist. Und 2. Timotheus ergänzt ja noch, er hat uns ins Leben und ins Licht der Unvergänglichkeit gebracht. Er hat uns ins Leben, ewiges Leben, und ins Licht der Unvergänglichkeit gebracht. Bei Gott gibt es keine Finsternis. Und deshalb sollten wir auch die finsteren Gedanken ablegen und sagen, Herr, dein Licht strahle jetzt in mir. Ich will dein Licht anziehen. Das Evangelium, das ist wahrhaftig. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nun trösten wir uns mit diesen Worten. Zweitens, du sollst nicht entmutigt sein, obwohl du zur kleinen Gemeinde oder zur kleinen Herde gehörst. Ja, die Jünger werden immer in der Minderheit sein und bleiben, so sehr wir es auch wünschen, dass alle Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen. Das schreibt ja mal Paulus. Ne? Oh, das möchte er gerne und er trägt dazu bei und ist unterwegs. Und Jesus tröstet nun vor allem auch seine Jünger, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und jetzt kommt das Entscheidende, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Du kleine Herde ist eigentlich ein liebevoller Ausdruck des Herrn, den er gebraucht für seine Jünger. Und wir wissen, zu einer Herde gehört der Hirte. Und da spricht er dann auch davon, dass er der gute Hirte ist und dass er sich kümmert um die Herde und dass eigentlich das Versorgen ein Schwerpunkt ist. Und einmal fragt er ja seine Jünger, habt ihr Mangel gehabt? Und dann müssen sie sagen, nee, Herr, du hast in großartiger Weise für uns gesorgt. Und deine Freunde und alle, die auch dich geliebt haben, da hattest du Beziehungen geknüpft und da hast du zu Hause gefunden, wenn wir an Martha und Maria denken, das Haus des Lazarus, ja, wo die Jünger gerne aus- und eingegangen sind, auch gerade, weil die Martha so eine gute Hausfrau war und das Essen kochen konnte in perfekter Weise. Und wenn da 12 Männer kommen, dann haben sie schon reingehauen. Und es war eigentlich etwas, wo sie gerne hingegangen sind. Und Jesus sagt, ich bin euer Versorger, die kleine Herde. Ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, wir hatten jetzt unsere BFB-Konferenz. Da wurde auch mal jetzt so Rechenschaft gegeben. 260 Gemeinden von den über 800 Gemeinden vom BFP, also Pfingstgemeinden, sind von einer Mitgliederzahl von 25 oder weniger Mitglieder. 260 Gemeinden, 25 oder weniger Mitglieder. Ich dachte so bei mir, Gott muss doch besonders die kleine Gemeinde lieben. Ja? Die kleine Herde. Die 25, die haben eine besondere Chance, nämlich Nähe zu gestalten, das Miteinander im Gespräch zu sein, eine tiefe Beziehung zu leben, ganz persönliche Anliegen weiterzugeben, füreinander zu beten, einzutreten. Also die großen Gemeinden, die werden ja aufgeteilt in Hauskreise, damit das funktioniert, damit man Nähe gestalten kann, voneinander weiß. Denn in einer großen Gemeinde kann man sehr anonym leben und sehr distanziert, zurückgezogen. Das geht in einer kleinen Gemeinde nicht. Ne? Du hattest, glaube ich, vorhin davon gesprochen, dass irgendeine Person fehlt und sie nicht kommen kann heute. Man denkt sofort, ja, an die, die nicht da sind. Und man ist verbunden mit ihnen, man betet für sie. Und ich bete sehr viel auch für unsere kleine Herde. Wir sind 49 Mitglieder in Schönheide und in Schneeberg sind es noch weniger. Und ich bete für sie. Ja? Und ich trete für sie ein und ich sage, Herr, ich bin als Hirte gesetzt. Und du bist aber der Gute, der große Hirte. Und es ist entscheidend, dass du deinen Trost und deine Versorgung hineinfließen lässt in diese kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen. Also das Wohlgefallen des Vaters zu haben, ist das Größte, was wir erleben können. Dass wir ihm angenehm sind. Und da sind wir nicht aus uns, da sind wir durch das Erlösungswerk, durch Jesus, durch die Vergebung unserer Schuld, durch die Rechtfertigung und Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, alleine in Christus, weil der Geist Gottes in uns lebt, wird das neue Leben in uns entfaltet, was Gott angenehm ist. Und Reich Gottes besteht eben nicht aus Essen und Trinken, aus den äußeren Dingen. Sicher können wir auch die äußeren Dinge nutzen für unser Leben, aber sie versprechen nicht das Glück. Denn Reich Gottes geschieht oder ist, besteht aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude, worin? Im Heiligen Geist. Und es ist also entscheidend, dass wir diesen Trost, den Tröster, dieses Zusprechen, Gerechtigkeit, Frieden und Freude des Geistes, dass wir das verinnerlichen und sagen, ja, Heiliger Geist, das soll mein Grundgefühl sein. Das soll die tägliche Erfahrung sein. Ich gehe heraus aus den Sorgen, aus der Angst. Ich gehe hinein in deinen Frieden. Das ist also verheißen Reich Gottes. Alle Reichtümer des Reiches Gottes sind uns geschenkt, der kleinen Herde. Des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich Gottes zu geben mit all dem, was dazugehört. Darüber können wir nachdenken und das sind sicher viele, viele Bibelstunden, die man darüber halten könnte, über das Reich Gottes. Drittens, du sollst nicht entmutigt sein, obwohl du eine geringe Kraft hast. Obwohl du eine geringe Kraft hast. Und wir spüren manchmal, dass wir in den Geschehnissen, den Herausforderungen, vielleicht sogar hilflos sind. Unsere Hände wie gebunden sind. Was kann ich schon ausrichten als kleiner Mann, als kleine Frau? Und wir spüren unsere Begrenzungen sehr, sehr deutlich. Und Paulus empfängt den Trost des Herrn in einer besonderen Schwäche. Und wir lesen da, das ist also schon Herausforderung, dass da ein Satansengel, ein Bote Satans, ihn mit Fäusten schlagen kann, beziehungsweise einen Stachel im Fleisch da ihn reingestochen hat. Und er ist sicher darüber erschrocken und er betet, nicht nur einmal, er betet wiederholt, dreimal lesen wir es. Und dann kommt die Antwort des Herrn. Und die ist etwas, was eigentlich auch für uns gilt. In dem Erkennen unserer Schwachheit, da sagt nämlich der Herr zu ihm, er betont es direkt. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft entfaltet sich in den Schwachen. Oder andere übersetzen auch, sie ist mächtig in Schwachheit. Meine Kraft ist mächtig in Schwachheit. Eine Verheißung, die wir in Anspruch nehmen sollen. Ich habe jetzt Winterreifen gewechselt. Und das eine Rad hat es sich so richtig festgefressen. Ich habe also da 2-3 Mal meine ganze Kraft zusammengenommen und die Motor ging nicht, also die Schraube ging nicht rauszudrehen. Die anderen waren alle soweit in Ordnung, bis auf diese eine. Und da dachte ich, okay, musst du denn jetzt deswegen in die Werkstatt fahren, all die alten Räder wieder drauf und dann nun los in die Werkstatt, damit dieses eine Schräubchen da gelöst wird. Und dann erinnerte ich mich, ja. Du hast Kraft für mich. Heiliger Geist, du hast Kraft für mich. Dass die Kraft kommt in unsere Schwachheit hinein. Und dann setze ich wieder an mit Gebet und sage, Herr, jetzt will ich diese Schraube lösen. Und er glaubt es nicht. Ja? Ein Ruck und die Schraube war locker. Ja? Wow, ich habe mich hinterher so gefreut. Ich dachte, Herr, deine Kraft kam zu mir. Ich habe nicht mehr Kraft angewandt wie vorher. Aber da war die Kraft Gottes jetzt dabei. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns auf diese Kraft auch berufen und sagen, jetzt ist es nötig. Und da lesen wir doch im Psalm 23, Vers 1, mir wird nichts mangeln. Ich werde nichts vermissen, könnte man auch übersetzen. Ne? Warum? Weil der Hirte bei mir ist. Vielleicht können wir äußerlich schon mal was vermissen. Ja? Da haben wir keine Räucherkerzchen eingekauft. Ach ja, okay, es ist nicht so tragisch. Ja? Aber innerlich, ja, da dürfen wir doch lebendig sein, hoffnungsvoll, zuversichtlich. Da ist der Herr da und sein Geist, der uns stärken will. Und ein Schiff, deshalb habe ich diesen Anker mitgebracht, das in einem Sturm an einem Anker verankert ist. Ist doch sicher. Ja? Ist doch sicher. Wenn der Anker hält, ja? Und der Sturm kann noch so sehr toben, es wird nicht irgendwie hinausgetrieben aufs Meer, sondern es wird gehalten von dem Anker. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, dass wir uns verankern sollen, ja? Unseren Anker werfen sollen. Wo hinein? In das Heiligtum Gottes. Ja? Dass wir dort verankert sind. Das ist das Großartige. Und unser Lebensschiff darf in Gott verankert sein. Und Paulus weiß sich verankert. Und dann sagt er es eben dann auch, wenn das so ist, dass du mich stärkst, will ich mich bereitwillig zu meiner Schwachheit stellen. Oder er sagt, manche übersetzen, mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also der Schwachheit sich zu rühmen, heißt nicht über die Schwachheit zu klagen. Ja? Manche klagen ja sehr viel über ihre Schwachheit. Sondern es geht darum, dass wir uns zur Schwachheit stellen. Ein innerer Verlauf. Ja? Ich stelle mich dazu und die Kraft des Christus wohnt bei mir. Wenn ich mich zu meiner Schwachheit stelle, dann darf ich die Kraft des Christus erwarten. Die Kraft des Herrn, die Kraft des Geistes. Viertens, du sollst nicht entmutigt sein, obwohl es nur wenige Glaubenskämpfer gibt. Ich weiß nicht, wie wir uns verstehen, welche Identifikation wir in uns haben, womit wir uns identifizieren. Sind wir Glaubenskämpfer? Paulus sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist, was wir eben auch hörten. Ja? In der Schwachheit ist seine Stärke, seine Macht da. Und wir sollen darin uns verankern und darin stark werden. Denn wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen, sagt er. Und jetzt zählt er auf, und das ist eine fünffache oder vierfache Aufzählung, der Kampf gegen Gewalten, gegen Mächtige der Finsternis, gegen Weltbeherrscher und gegen Geister der Bosheit. Also da sind wir umgeben von Finsternis. Und die wird zunehmen. Und der Herr hat das ja auch gesagt, bevor er kommt, wird eine Nacht sein. Und wir wissen so, die letzten Stunden der Nacht, so gegen 3 und 4 sind ja auch gerade die Stunden, wo die Einbrecher sich auf den Weg machen, weil man da so den Eindruck hat, da schlafen die Hausbewohner am festesten. Und ja, da ist irgendwie dann die Bestmöglichkeit einzubrechen. Und der Dieb, er kommt in der Nacht, die dritte Nachtwache ist ja so die letzte Wache und da sind wir schläfrig. Und dann sagt ja auch Paulus, wachet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, beziehungsweise wenn der Dieb kommt, er kommt überraschend, ins Haus einzubrechen, seid wachsam, denn die Nacht ist vorangeschritten, der Morgen dämmert. Und es ist also wichtig, dass wir wach sind, wachsam. Sei also ein mutiger Glaubenskämpfer. Ich denke daran, dass Siege errungen werden in kämpfen, denen wir ausgesetzt sind. 1. Samuel 14, da lesen wir, Israel war sehr entmutigt, sie waren in der Minderheit und besaßen in keiner Weise die notwendigen Waffen gegen die Philister. Aber einer war kampfbereit, das war der Jonathan. Wow, er schnappt sich seinen Waffenträger und dann sagt er doch zu ihm, zu keinem anderen. Da war irgendwie auch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Also, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, steht kein Name dort, lieber Waffenträger. Vielleicht tut der Herr etwas für uns. Denn es ist ihm nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Sei ein mutiger Glaubenskämpfer. Und dann sagt er noch etwas, du, wenn wir uns jetzt den Philistern zeigen und sie rufen uns zu, ihr Feiglinge, seid ihr aus euren Löchern gekrochen, kommt doch runter zu uns ins Lager, dann fürchten wir uns nicht, sondern sehen wir das als einen Auftrag des Herrn. Dann sehen wir das als ein Wort des Herrn für uns und wir gehen hinab ins Lager der Philister. Ich weiß nicht, das braucht schon Mut, ja? Und da hat also seinen Waffenträger diesbezüglich auch ermutigt, sich selbst auch ermutigt. Und genau so trifft es ein. Sie zeigen sich den Philistern in ihrem Lager und die rufen, ah, die Israeliten sind aus ihren Löchern gekrochen. Na, kommt nur runter zu uns, wir werden euch entsprechend begrüßen. Und dann gehen sie runter. Und dann kämpft Jonathan mit seinem Waffenträger, ohne verletzt zu werden. Wir lesen nichts. Tötet er 20 der Philister und es kommt eine Furcht über das ganze Lager und sie fliehen. Ein Sieg, der ist außergewöhnlich, weil Jonathan und sein Waffenträger so mutig waren, ne? Mut angezogen haben. Und wir dürfen das also nachlesen, gerne zu Hause. Ich denke auch an den Gideon, da waren Tausende bei ihm, ja? Man hat sie zusammengerufen, die ganze Mannschaft. Und dann sagt Gott, damit ihr nicht den Sieg auf eure Schultern oder auf eure Münze, auf eure Kraft zurückführt, nein. Und dann bleiben noch 300 übrig. Ja? 300. Und Gideon soll sie aufteilen in drei Mannschaften und sollen von drei Seiten das Lager der Midianiter angreifen. Und was haben sie bei sich? Krüge und Fackeln und sie sollen ordentlich Lärm machen. Das ist das Einzige, was von ihnen verlangt wird. Und während sie so in der Nacht mit solch einem Lärm, mit ihrer Krüge zerschlagen und ihre Fackeln schwingen, da kommt eine Furcht über die Midianiter. Und wir lesen sogar, der Herr war gegen sie und sie haben sich gegenseitig aufgerieben. Und der Rest, der noch übrig blieb, der ist geflohen. Und ich denke, das ist ja so etwas, was uns trösten kann, dass Gott über wenig oder durch wenig viel ausrichten kann. Immer wieder auch in der Kirchengeschichte können wir das auch lesen, wie durch einzelne Männer und Frauen, ne, Großes bewegt wurde. Durch ihren Einsatz, ihre Liebe zum Herrn. Und was ist da nicht alles entstanden? Abraham in seinem hohen Alter mit 318 Feinde besiegt er diese vier Könige und holt seinen Neffen Lot wieder zurück. Und alles, was erbeutet wurde von diesen Königen, das bekommt er zurück, erstattet oder kann es wieder erobern. Und alle sind ermutigt. Gott mag auch in deinem Leben durch das Wenige viel tun. Rechnen wir damit. Fünftens, du sollst nicht entmutigt sein, obwohl du viele Gegner hast. Paulus zeigt uns, das ist eigentlich interessant. Denn mir wurde eine große Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt. Doch es sind viele Gegner und Feinde da. Also er spürt, hier ist eine offene Tür. Das Evangelium, das hat Kraft, es wirkt und Menschen bekehren sich. Eine offene Tür. Viel Frucht. Aber das sind viele Gegner und Feinde. Das klingt ja eigentlich widersprüchlich, aber die Gegner sind für den Paulus wie Vorboten einer reichen Ernte. Gegner als Vorboten einer reichen Ernte. Es ist mir eine offene Tür gegeben, ich werde reiche Ernte, Frucht bringen, aber es sind viele Gegner. Wie sehen wir die Widerstände, die Probleme, die Gegner in unserem Leben? Jakobus sagt, dass es uns nicht die Freude mindern soll, ja? In den Widerständen und in den Problemen, in den Anfechtungen, ja? Achtet es für lauter Freude. Wow. Und das auch jetzt ganz, sich ganz bewusst zu machen, ja? Ich stehe jetzt hier an meiner Arbeitsstelle unter Mobbing oder irgendwie unter Feinden, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und das soll meine Freude am Herrn nicht dämpfen, sondern ich soll mich jetzt auch auf ihn berufen und sagen, Herr, glücklich ist der Mann, die Frau, die in Anfechtung fällt, denn da wird Geduld und Glaube wachsen und Reife, Glaubensmuskel, Ausdauer auch. Und dann sagt der Jakobus etwas, was ich buchstabiere. Denn diese Anfechtungen haben ein vollkommenes Werk in deinem Leben. Oder sie bewirken, oder sie wirken zur Vervollkommnung deines Lebens, zur Reife, zur Qualitätsentfaltung. Nicht die schönen Stunden, sondern die schweren Stunden. Daran knüpft Jakobus das vollkommene Werk. Und wir denken da manchmal ganz anders, ja? Ah, wenn dann erst die Zeit wieder vorüber wäre. Und wenn es dann erst mal besser gehen würde. Ja? Und wenn meine Feinde besiegt werden würden und von mir gehen würden. David betet ja auch gegen seine Feinde. Aber Jakobus sagt, da geschieht ein Werk Gottes an deinem Leben. Zu deiner Reife, zu deiner Vervollkommnung. Und das ist etwas, was dann auch gesagt wird, in Jakobus 1, Vers 12, glücklich ist der Mann oder auch die Frau, die in der Anfechtung mit Geduld und Glauben ankämpft, denn nachdem er oder sie bewährt ist, wird ihr oder ihm die Krone des Lebens gegeben, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Könnte es sein, dass der Herr dich besonders krönen will und deshalb dich in Herausforderungen stellt, wo du erstmal denkst, das überfordert mich. Die Krönung des Herrn, darauf wollen wir Ausschau halten. Ja? Was ist jetzt die Krönung, die ich in diesem Moment erleben darf? Wie wirst du mit mir durch diese Herausforderung gehen? Was geschieht jetzt von dir her? Oh mein Vater, versorge mich. Und das Sechste, sei nicht entmutigt, obwohl die Zeit ungünstig ist, und vielleicht sogar sich gegen dich verschrieben hat. Paulus betont in Epheser 5, Vers 16, Leute, kauft die Zeit aus. Man könnte auch sagen, widmet euch intensiv, leidenschaftlich der Zeit. Und jetzt kommt sie, auch wenn sie gepaart ist mit Bösem, also mit Hindernissen. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wenn sie gepaart ist mit Bösem, also da sollen wir aktiv sein, die Zeit nutzen, auch wenn wir das Böse spüren, ja? Wenn wir die Hindernisse da irgendwo auch in den Weg gestellt bekommen. Satan weiß, dass er wenig Zeit hat und er nutzt seine Zeit, um zu zerstören, um zu töten, zu ruinieren. Aber Gott sagt uns, heute ist die Zeit der Gnade, heute ist ein Tag des Heils. Offenbarung 12, Vers 12 betont, dass der Teufel unter uns ist und große Wut hat und dass der Morgen anbricht, also die Morgendämmerung. Und nun steht es da, und der Himmel freut sich, denn nun ist das Heil und die Kraft und das Reich Gottes und die Macht des Christus gekommen. Ich habe also vorhin von der Morgendämmerung gesprochen und dass da diese dritte, vierte Stunde uns besonders müde macht. Und da sollen wir besonders wachen. Das ist ja auch ein Bild für die letzte Zeit. Und nun freut sich aber der Himmel, dass diese letzte Stunde, auch das Ausreifen des Bösen, sich entfaltet. Denn, was ist das Entscheidende? Die Macht des Christus, sein Heil und seine Kraft, sein Wiederkommen bricht an. Und ich meine, wir sind in dieser Zeit, wir sollten ganz konkret rechnen damit, dass unser Herr wiederkommt und uns stärken lassen von ihm. Es ist ja interessant, dass diese zwei Zeugen auftreten der letzten Zeit und sie werden getötet werden. Auch ein Bild, dass manches auch schwerer auf uns zukommen kann. Aber was geschieht? Die Leute lassen ihre Leichnamen auf der Straße liegen, weil jeder soll sehen, diese beiden Zeugen, die sind tot. Und? Sie werden auferweckt. Sie stehen auf. Und ich weiß nicht, wie die Leute da staunen und gucken werden, dass plötzlich die Toten wieder auferstehen. Diese beiden Zeugen. Und sie werden aufgenommen in den Himmel. Großartig. Es ist ja nicht ganz klar, wo in der Offenbarung die Entrückung auch beschrieben wird, sei es in Offenbarung 10 oder dann in Offenbarung 19 oder eben auch in, ich glaube, Offenbarung 16. Man kann es an verschiedenen Stellen ansetzen. Aber diese beiden Zeugen, die werden nicht überwunden, sondern sie überwinden. Den Tod, alles, was an Widerspruch und an Verfolgung und an Macht des Finsteren über sie gekommen ist, sie werden es überwinden. Das ist nicht großartig, weil es da eine schöne, wunderbare Verheißung, die wir auch für uns in Anspruch nehmen können. Und es ist noch nie solch eine Christenverfolgung auf unserem Planeten wie in unserer heutigen Zeit gewesen. Und obendurch gibt er immer wieder die Berichte heraus und es ist erschreckend. Und ich kann uns da einfach nur sagen, Herr, wir wollen beten für unsere Mitchristen, aber wir wollen auch die Zeit ausnutzen, die uns noch gegeben ist. Deine Hand liegt meine Zeit. Es gibt die Kairos-Zeit und die Kronos-Zeit. Die Kronos-Zeit ist die Zeit, wo wir spüren, die geht schnell vorüber. 80, 70, 80 Jahre, wo sind sie hin? Wie ein Hauch. Und wenn es einen Inhalt gab, dann war es Arbeit und Mühe. Und dann gibt es aber auch die Kronos-Zeit. Und die Kronos-Zeit ist die erfüllte Zeit, ist die Zeit, die Gott uns gibt. In der Gottesbegegnung, da ist die Kronos-Zeit, da merken wir, irgendwie bekommen wir jetzt einen Blick für die Ewigkeit. Und wir möchten, dass diese Augenblicke oder diese Stunden nicht vorübergehen. Wir spüren ein Stück in Gott, spielt die Zeit keine Rolle mehr. Wenn er bei uns ist, dann sind wir gestärkt und dann spüren wir die Kronoszeit nicht mehr. Und ich wünsche uns, dass alle unsere Kronoszeit, die so schnell vergeht, zu einer Kairoszeit wird, zu einer Zeit der Begegnung. Das ist qualitätsvolle Zeit. Und dann können wir die Liebe leben, die wir empfangen haben. Und vielleicht das Letzte noch. Sei nicht entmutigt, obwohl deine Aufgaben viele sind und dein Arbeitsfeld groß ist. Das sagt auch wiederum Jesus seinen Jüngern in Markus 6, 31, kommt mit an einen stillen Ort, wo wir allein sind und ruht euch aus. Gott ruhte am siebten Tag. Der erste Tag des Adam war also ein Ruhetag. Und Jesus sorgt dafür, dass seine Jünger nicht überfordert werden. Sie dürfen ausruhen. Sie gehen extra an einen stillen Ort, um auszuruhen. Es klappt da nicht ganz, aber der Herr hat es vor und wollte sie nicht überfordern. Und nun müssen wir ja sehen, sie kommen also und haben ihren Auftrag erfüllt. Und sie berichten voller Freude, was sie getan haben und wie sie lehren konnten und wie sie an vielen Orten konfrontiert wurden mit einer Unmenge von Leid. Und wie sie da helfen konnten, Leid zu beheben. Und das Fazit, Herr, pausenlos müssten wir eigentlich im Einsatz sein. Wir müssen uns noch mehr anstrengen. Es funktioniert doch. Die Leute, die brauchen unsere Hilfe. Die brauchen das Heil, was du uns geschenkt hast, was wir weitervermitteln sollen. Also, der Herr hätte doch diese Euphorie der Jünger ausnutzen können. Also, ihr seid gut drauf, top, fit. Jetzt machen wir weiter und jetzt geben wir alles, packen wir es an, tun wir, was wir schon immer tun mussten und wir setzen jetzt das durch, was ihr so auch empfindet. Nein, Religion, ja, Religion saugt den Menschen aus und zwingt ihn zu guten Werken. Aber nicht der Herr. Er sagt zu seinen Jüngern: Leute, ich weiß, was ihr gegeben habt, ja, und wie es euch jetzt geht. Und ihr braucht jetzt Ruhe. Ihr braucht jetzt Entspannung. Und ihr sollt jetzt mit mir an einen stillen Ort gehen. Und dort sollt ihr zur Ruhe kommen. Der Herr ist so ein fürsorglicher Herr. Der weiß, was wir bedürfen. Und wir müssen es uns sagen, bei Jesus ist nicht wichtig, was wir tun, sondern was er für uns tut oder was er für uns getan hat. Und was er auch in uns tun will. Also, es ist nicht geistlich, ununterbrochen zu arbeiten bis zur Erschöpfung. Nein, das will der Herr nicht. Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will nochmal sagen, sei nicht entmutigt, auch auf der letzten Strecke deines Weges. Sei nicht entmutigt, auch wenn du dich zur kleinen Herde zählst. Ja, auch wenn wir den Blick haben an die große Herde, die weltweit ja auch besteht, sind wir eine kleine Herde, ihr auch. Ja? Seid nicht entmutigt. Seid nicht entmutigt, wenn ihr eure geringe Kraft spürt, denn die Kraft des Herrn steht euch zur Verfügung. Seid nicht entmutigt, wenn ihr vielleicht die einzigsten Glaubenskämpfer seid, wo ihr eurem Gebet noch Fasten dazugefügt habt, weil ihr sagt, ich muss hier durchdringen, ich will hier durchdringen, aber da ist niemand, der mich unterstützt. Sei nicht entmutigt. Denke an den Jonathan. Sei nicht entmutigt, wenn da Gegner viele sind. Sei nicht entmutigt, wenn die Zeit ungünstig ist und du irgendwie spürst, da gibt es verschiedene Widerstände. Und sei nicht entmutigt, wenn du viele Arbeit hast. Sondern denke daran, ich glaube, Luther hat es mal gesagt, ja, wenn ich viel arbeiten muss, dann bete ich umso mehr oder ich bete gerade dann mehr, um diese Ruhe, diese Souveränität Gottes bei mir zu haben, um nicht aufgerieben zu werden. Amen.